Ja, wir haben uns heute Vormittag mit dem Thema des dritten Mosebuches beschäftigt, was sein Thema sei und wie dieses Thema in diesem Buch behandelt wird. Wir haben uns dann auch mit der Bedeutung der alttestamentlichen Bilder beschäftigt, wie also das Alte Testament und auch dieses Buch in besonderer Weise in Bildern zu uns spricht, in Schattenbildern. Wir wollen jetzt miteinander lesen die sieben ersten Verse des dritten, aus dem dritten Mosebuch, aus dem ersten Kapitel. Die neun ersten Verse. Hier wird das erste Opfer beschrieben. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rind, so soll er es darbringen, ein männliches, ohne Fehl. Am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er es darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer, lieblichen Geruchs dem Herrn. Ja, wir lesen in diesen neun Versen all diese Anweisungen und wir fragen uns, was beabsichtigte Gott damit? Er wollte sein Volk lehren. Worüber wollte er es lehren? Er wollte es lehren über Christus. Denn Christus ist das große Thema allen Redens Gottes. Er ist das große Thema der ganzen Bibel. Im letzten Buch der Bibel wird das zusammenfassend so gesagt, in Offenbarung 19, im Vers 10. Und das gilt rückblickend für die ganze vorangegangene biblische Offenbarung, also von 1. Mose bis Offenbarung. Denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Also alles, was die alttestamentlichen Propheten, von denen Mose einer war, schrieben im Auftrag Gottes, war Zeugnis Jesu. Hier redet also Gott von Jesus, von seinem Sohn. Mose war ein Prophet, 5. Mose 18,18 steht dieses bekannte Wort, wo Mose sagt, einen Propheten gleich mich wird der Herr aus euren Brüdern erwecken. Also Mose war ein Prophet. Und als Prophet sah er, Mose, der dieses Buch schrieb, die Leiden und die Herrlichkeit Christi voraus. So steht in 1. Petrus 1, Vers 11. 1. Petrus 1, Vers 11. Da heißt es von den Propheten, dass sie forschten, auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Der Geist zeugte also auch dem Mose von den Leiden Christi. Auch David, der ein Prophet war, er muss in den Opfern, die in den Mosebüchern beschrieben sind, Christus und die Wunder seiner Erlösung geschaut haben. Davon bin ich völlig überzeugt. Ich schlage eine Stelle auf, die mir diese Überzeugung gibt. Psalm 26, Verse 6 und 7. Psalm 26, Verse 6 und 7. Da sagt David: Ich umgehe deinen Altar, Herr, um hören zu lassen die Stimme des Lobes und um zu erzählen alle deine Wundertaten. Er sah am Altar die Wundertaten Gottes. Das ist auch der Grund, warum er, wie heute Vormittag Marx sagte, ein solches Verlangen, solche Sehnsucht danach hatte, Gott ein Haus zu bauen. Denn er hat den ganzen Gottesdienst, den Gott gewiesen hatte, durch Mose Christus gesehen. Und das erklärt auch, warum David beständig auch dieses Verlangen hatte. Er hatte einen großen Wunsch, so sagt er es in Psalm 27 im Vers 4. Psalm 27, Vers 4. Eines habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Also auch das zeigt uns, dass er im ganzen Gottesdienst der Stiftshütte, im ganzen Opferdienst, die Lieblichkeit des Herrn gesehen haben muss. Oder auch die Söhne Koras, Psalm 84, Verse 2 und 3, die ja auch Propheten waren, Schriftpropheten. Sie haben heilige Schrift hinterlassen. Sie waren also Propheten. Und die Söhne Koras haben als Propheten auch die Herrlichkeit Christi gesehen. Und das allein erklärt, warum sie Psalm 84, Verse 2 und 3 Folgendes sagen konnten: Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Das kann man nicht erklären dadurch, dass die Stiftshütte einen sinnlich oder anderweitig imposanten Gottesdienst kannte und dass dort ein solcher Gottesdienst geübt wurde. Diese Sehnsucht nach Gott, in seiner Gegenwart zu sein, erklärt sich nur dadurch, dass sie in all diesen Anweisungen Christus erkannten. Auch die Propheten haben in den Opfern Christus gesehen. Das ist ganz deutlich. Eine der bekanntesten Stellen aus den Propheten, wo Christus, der Retter, der kommende Erlöser, mit einem Opfertier verglichen wird, ist Jesaja 53. Und das zeigt uns, dass Jesaja in diesen Opfern, in diesen Lämmern, die geopfert wurden, da sah er Christus, den leidenden Gottesknecht, der als Stellvertreter für die Sünde des Volkes leiden und sterben würde. Jesaja 53, ich lese nur einen Vers daraus. Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Hier werden also in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, überhaupt im dritten Mosebuch, unsere Blicke auf den Sohn Gottes gelenkt. Durch ihn allein können wir Gott nahen. Und darum will Gott sein Volk lehren über seinen Sohn. Das ist mein Sohn. Das ist das Werk, das er tun wird. Das ist der Weg, den er gehen wird. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter, das ist sein Inneres, das ist seine Hingabe. Und das sind die Auswirkungen seines Werkes. Davon redet er in all diesen Anweisungen. An diesem Opfer, am Opfer Jesu Christi erkennen wir Gott. Wir erkennen, wie groß Gottes Liebe ist. Und wir erkennen, wie groß, wie unbeugsam Gottes Heiligkeit ist. Gottes Liebe, er hat seinen Sohn dahin gegeben. Gottes Heiligkeit, er hat die Sünde gerichtet. Und in der Erkenntnis Christi erkennen wir auch uns. Wenn wir ihn erkennen als dieses Opfer, das Gott verordnet hat, dann erkennen wir, wie unwürdig wir sind, wie schuldig und wie böse. Wie furchtbar muss unsere Sünde sein, dass der Sohn Gottes das leiden musste. Und darum will Gott, dass wir seinen Sohn erkennen und ihn erkennen in seinem Leiden und Sterben. Denn da erkennen wir Gott und uns. Und das ist ja das, was eigentlich unser ganzes Wachstum als Kinder Gottes ausmacht, das Leben lang. Wir wachsen in der Erkenntnis Gottes und in der Erkenntnis unserer selbst. Augustin sagte das ja schon, ich trachte danach, zwei Dinge zu erkennen, Gott und meine eigene Seele. Ein lebenslanges Programm. Und das geschieht durch die Erkenntnis Christi. Da kennen wir Gott und in diesem Licht uns, wie wir sind. So verstehen wir also, warum Gott von diesen Dingen so detailliert spricht. Das dritte Mosebuch ist die Fortsetzung des zweiten Mosebuches. Ich erinnere an eine Episode aus dem zweiten Mosebuch. Wir schlagen sie nicht auf, ich erinnere einfach daran. Ich nehme an, sie ist uns allen bekannt. Während Mose auf dem Berg war, fiel das Volk zurück in den Götzendienst Ägyptens, in dem sie aufgewachsen waren. Fielen in diesen Götzendienst zurück und Gott sagt dann dem Mose, das Volk ist schnell abgewichen vom Weg. Und dann kehrt Mose, nachdem er zum Volk zurückgegangen ist, kehrt er dann zu Gott zurück und betet für das Volk. Und Mose versteht, dass nur eines das Volk schonen kann vor dem verdienten Gericht, nämlich Gottes Gnade. Und so im ersten Gebet, in der ersten Fürbitte des Mose für sein Volk, erinnert er an den Gnadenbund. An die bedingungslosen Verheißungen, die Gott Abraham, Isaac und Jakob gegeben hatte. Und aufgrund dieser Verheißungen bittet er Gott, dass Gott die Sünde des Volkes vergeben möchte. Und Gott erhört Mose, dem Volk wird vergeben, es wird geschont. Nachher geht Mose wieder hinauf und betet zu Gott. Und dann bittet er Gott, ach, wenn du diesem Volk doch die Sünde vergeben wollest, wenn aber nicht so, lösche mich aus dem Buch, das bei dir ist. Nun, diese Bitte wird nicht erhört, denn ein anderer sollte diesen Platz einnehmen für das Volk. Aber mit dieser Bitte zeigte Mose, dass Gott ja nur seine Gnade erweisen kann, auch unter Wahrung seiner Gerechtigkeit. Gott kann seine Gerechtigkeit nie preisgeben, leugnen, nie. Mose hat also sehr gut verstanden, dass jemand für die Sünde, für die Schuld des Menschen, des Volkes bezahlen muss.
Was ist das, was hier so piepst?
So, jetzt hat es funktioniert. Macht nichts, schon gut. Schon gut. Ja, und das hilft uns jetzt zu verstehen, warum Opfer sein müssen. Warum musste Christus zum Opfer werden? Also wir fragen uns, warum war ein Opfer überhaupt notwendig? Wir lernen am Opfer das Prinzip der Stellvertretung. Es muss jemand für die Schuld, für die Sünde des Menschen bezahlen. Und der Mensch kann nicht selbst bezahlen, darum muss es ein anderer tun. Das Prinzip der Stellvertretung. Wir werden das nachher gleich sehen, wie das schon im ersten Mosebuch gelehrt wird. Aber schlagen wir jetzt zwei Stellen auf im Neuen Testament, die uns dieses Prinzip der Stellvertretung lehren. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist Stellvertretung. Christus wurde an unserer Stelle zur Sünde gemacht und gerichtet. Und eine zweite Stelle, 1. Petrus 3, Vers 18. 1. Petrus 3, Vers 18. Es hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte, für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Im 3. Mosebuch werden 5 verschiedene Opfer beschrieben. In den ersten 7 Kapiteln 5 verschiedene Opfer. Warum 5 verschiedene? Wo das Neue Testament doch nur von einem Opfer Christi weiß. Nun, ich sagte vorhin, Gott spricht in all diesen Opfern von seinem Sohn. Und doch mussten es 5 Opfer sein, denn Gott lehrte sein Volk die Bedeutung eines Opfers, das so groß und von so großer Auswirkung sein sollte, dass alle ihre Aspekte, alle ihre Eigenschaften nicht durch ein einziges Opfer dargestellt werden konnte. Darum braucht es verschiedene Opfer, und wir werden sehen, wie jedes dieser 5 verschiedenen Opfer eine besondere Seite des Werkes des Opfers Jesu Christi zeigt. Alle diese 5 Opfer sprechen von der Reinheit, von der Hingabe, vom Leben und vom Sterben Christi. Und alle sprechen von den Folgen dieses Todes. Alle 5. Gott ist verherrlicht. Und zwar durch den Tod Jesu, Brandopfer, durch das Leben Jesu, Speisopfer. Gott ist verherrlicht. Der Mensch ist mit Gott versöhnt. Friedensopfer. Die Folge des Opfers. Und dann, als Folge, der Mensch empfängt Vergebung der Sünden, Sündopfer, und wird von der Schuld und der Macht der Sünde befreit. Schuldopfer. Deshalb also 5 Opfer. Dann wollen wir uns noch zur Reihenfolge merken. Es geht von Gott aus zum Menschen und dann vom Menschen zu Gott. Ja, wir haben ja heute Vormittag gesehen, dass in diesem Buch gelehrt wird, wie der Mensch Gott nahen kann. Aber der Mensch kann Gott nur nahen, weil Gott ruft. Also es geht von Gott aus. Und auch in der Reihenfolge der Opfer wird zuerst das Opfer beschrieben, das für Gott ist. Und nachher die Opfer, die der Not des Menschen genügen. Also es geht von Gott aus zum Menschen und dann vom Menschen zu Gott. Es ist Gott, der ruft. Und hätte Gott nicht gerufen, hätte ihm niemand nahen dürfen, niemand nahen können. Eine Stelle dazu aus dem Psalmen, das muss David auch bewegt haben. Er muss das auch verstanden haben. Dass er nur deshalb Gott nahen konnte, weil Gott ihn gerufen hatte. Psalm 65, Vers 5. Ein Psalm Davids, und da heißt es im Vers 5: Glückselig der, den du erwählst und herzunahen lässt, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Er darf nur nahen, weil Gott ihn gerufen hat, erwählt hat, ihn hat nahen lassen. Ja, wir lernen an den Opfern, am ganzen Gottesdienst, der hier beschrieben wird, Gott tut alles nach seinem Willen, also von ihm geht es aus. Und dann zweitens, Gott tut alles um seinetwillen. Gott tut alles nach seinem Willen. Zwei Stellen dazu, Psalm 115, Vers 3. Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist in den Himmeln, alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Dann Offenbarung 4, Vers 11. Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Oder wie es etwas abgewandelt in diesem Lied heißt, in dir war der Wille und die Kraft. Gott tut alles nach seinem Willen. Und das gilt auch für das Opfer, das uns Erlösung gebracht hat. Hebräer 10, Vers 10. Hebräer 10, Vers 10. Durch diesen Willen, durch Gottes Willen, durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das ist so wichtig, und es war Gott so wichtig, dass das Volk das verstand, dass in der Frage der Erlösung und in der Frage des Nahens zu Gott, Gottes Wille am Anfang steht. Es ist Gott, der befiehlt, es ist Gott, der ruft. Und er hat das dann demonstriert an den beiden Söhnen Aarons, von denen es heißt, dass sie ein Opfer darbrachten, das Gott nicht befohlen hatte. Nicht nach Gottes Willen. Gott hat sie auf der Stelle gerichtet. Gott tut alles nach seinem Willen. Und dann lernen wir an den Opfern, Gott tut alles um seinetwillen und zu seiner Ehre. Darum steht das Brandopfer zuerst. Und das werden wir uns dann sehr gründlich ansehen. Das ist die Bedeutung des Brandopfers. Einige Stellen, die uns das in anderem Zusammenhang zeigen, dass Gott alles tut um seinetwillen und damit auch zu seiner Ehre. Eine bekannte Stelle aus dem Psalm 23. Da heißt es, er leitet mich auf rechter Straße. Man muss es fast so sagen, wie es Luther sagt. So hat man es ja auch im Ohr. Er leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Um seines Namens willen. Er tut alles um seinetwillen. Jesaja 43, Vers 25. Jesaja 43, Vers 25. Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt, um meinetwillen. Jesaja 48, 11. Um meinetwillen will ich es tun. Denn wie würde mein Name entweiht werden? Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Und das zeigt, dass Gott alles tut zu seiner Ehre. Der Sohn Gottes kam in diese Welt um Gottes Ehre willen. So hat er es selbst gesagt. Schlagen wir diese Stelle auf, wir werden sie später noch aufschlagen, nicht das einzige Mal. Johannes 17, Vers 4. Der Sohn Gottes sagt zum Vater, Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Der Sohn Gottes kam auf diese Erde, um Gott zu verherrlichen. Gott sandte seinen Sohn auf die Erde um seiner Ehre willen. Darin liegt unser ganzes Glück eingebunden. Unser unbeschreibliches Glück liegt nun darin, dass Gott all das, was er nach seinem Willen und zu seiner Ehre tut, dass er das zu unserem ewigen Heil tut. So ist eben Gott. Nun wollen wir die restliche Zeit heute Abend mit drei Opfern im ersten Mosebuch verbringen. Und die wollen uns zeigen, wie Gott von Anfang an anfing, die Menschen zu lehren, und er wollte, dass das durch Mose niedergeschrieben wurde, über den Weg zu ihm. An diesen drei Opfern sehen wir das Gleiche, was ich vorhin schon sagte. Opfer waren notwendig, weil ein Stellvertreter sein muss. Und es brauchte verschiedene Opfer, um das eine Opfer Christi darzustellen. Beginnen wir mit Abel. 1. Mose 4, Verse 2 bis 4. 1. Mose 4, die Verse 2 bis 4. Und sie, Eva, gebar ferner seinem Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Der Hebräerbrief sagt, dass Abel durch Glauben ein vorzüglicheres Opfer darbrachte. Er war also gelehrt worden von seinen Eltern und er hatte geglaubt, was er gehört hatte. Und in seinem Opfer bewies er zwei Dinge. Dass er zwei Dinge ganz klar erkannt hatte. Der Sündenfall lehrte die Menschen, Gott zu ehren durch Opfern, worin ein stillschweigendes Anerkennen der Tatsache liegt, dass wir als Geschöpfe alles von Gott empfangen haben und dass wir als Sünder alles vor Gott verspielt haben. Und das wird durch das Opfer jedes Mal deutlich gemacht. Mit dem Opfer bekannte Abel genau diese Erkenntnis, dass er als Geschöpf alles von Gott empfangen hatte und dass er als Sünder alles vor Gott verspielt hatte. Das Zitat ist von Matthew Henry aus seinem Bibelwerk. Was lernen wir am Opfer Abels? Niemand kann vor Gott leer erscheinen. Eben die Notwendigkeit eines Stellvertreters. Wir können nicht eigene Leistungen bringen, wir können nur einen Stellvertreter bringen. In zuerst 5. Mose 16, Vers 16, 5. Mose 16, Vers 16, dort steht diese Wahrheit, so wie ein Lehrsatz formuliert. 5. Mose 16, Vers 16, man soll nicht leer vor dem Herrn erscheinen. Das ist ein Lehrsatz. Wir brauchen jemanden, den wir Gott präsentieren und sagen, da, ich kann nicht kommen, aber da, er kann kommen, ein Stellvertreter. Wir können nur das vor Gott bringen, das Große, das Gott uns gegeben hat und das Große, das Gott gewirkt hat in seinem Sohn. Psalm 71, Vers 16. Psalm 71, Vers 16. Ich werde mit den Machttaten des Herrn kommen, werde mich an deine Gerechtigkeit erinnern, an dich allein. Dann lernen wir an Abel, jemand muss die Strafe für unsere Sünde auf sich nehmen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das hatte Abel verstanden. Von seinen Eltern gehört, geglaubt und entsprechend einen Stellvertreter gebracht, der sterben musste für ihn. Jemand muss die Strafe für unsere Sünde auf sich nehmen. Schlagen wir jetzt noch einmal auf Jesaja 53. Vers 4. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Vers 5. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Nur durch Blutvergießen kann Vergebung geschehen. Zwei Stellen dazu. 3. Mose 17, Vers 11. Warum muss Blut
fließen? Warum musste das Blut Christi vergossen werden? Hier sagt es uns Gott, 3. Mose 17, 11, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure Seelen, denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele. Gott hat dieses Blut auf den Altar gegeben. Gott war es, der seinen Sohn dahingab. Sein Blut musste fließen, weil das Blut das Leben ist. Er musste das Leben lassen. Den Sold der Sünde musste er entgegennehmen. Hebräer 9, 22 sagt das im Neuen Testament wieder. Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ferner lernen wir an Abel, dass wir auf der Grundlage des Opfers vor Gott treten können. Nur so. Hebräer 10, Verse 19 und 20. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Und dann lernen wir an Abel, Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain. Wir können Gott nur durch Glauben nahen. Durch Glauben an das Werk des Stellvertreters. Das nächste Opfer in 1. Mose ist das Opfer, das Noah darbrachte nach der Flut. 1. Mose 8, die Verse 20 bis 22. 1. Mose 8, die Verse 20 bis 22. Und Noah baute dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, und nicht mehr will ich fortan alles Lebende schlagen, wie ich es getan habe. Hier lernen wir eine zusätzliche Wahrheit. Alles, was wir an Abel gelernt haben, gilt auch für dieses Opfer. Aber jetzt lernen wir etwas Neues, nämlich, dass der Stellvertreter rein sein muss, das heißt sündlos. Sonst könnte er nicht ein Stellvertreter sein für uns. Hätte der Herr eine Sünde gehabt, dann wäre er um dieser einen Sünde willen für seine Sünde gestorben. Und darum muss der Stellvertreter rein sein, sündlos. Und darum ist das nicht einfach kleinlich oder engstirnig, wenn wir darauf beharren, dass Jesus vollkommen sündlos war. Dass in ihm keine Sünde war, dass er keine Sünde tat. Dass er nicht die sündige Natur Adams hatte. Rein. Von Geburt an rein. Er musste rein sein. Nun, wir werden darauf noch näher eingehen. Und so sagt es auch das Neue Testament. Eine Stelle schlagen wir dazu auf. 1. Petrus 1, 18 und 19. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Sündlos, rein. Dann zweitens lernen wir am Opfer, das Noah darbrachte, Auf der Grundlage des Opfers kann Gott begnadigen. Und das wird da besonders eindrücklich gezeigt. Indem Gott nämlich im Anschluss an dieses Opfer sagt, dass er hinfort die Erde und den Menschen, also den Erdboden, nicht verfluchen und den Menschen nicht mehr schlagen werde, wie er es in der Flut getan hatte. Nun, das Erstaunliche ist eben die Begründung, die Gott gibt. Im Vers 21, 1. Mose 8, Vers 21, da sagt der Herr, nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn, und jetzt kommt die Begründung, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Also wir hätten alles andere als diese Begründung erwartet. Und wir sehen hier, dass der Mensch genau gleich charakterisiert wird, das heißt genau gleich geblieben ist, wie er vor der Flut war. 1. Mose 6, Vers 5. Hier wird das Gericht begründet mit der Tatsache, dass der Mensch genau so ist. 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles gebildete Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und das zeigt uns in aller Klarheit und in aller Eindringlichkeit, dass die Vergebung und die Befreiung von der Schuld und die Gabe des ewigen Lebens ganz und gar nicht daran liegt, dass wir uns irgendwie geändert oder gebessert hätten, sondern ganz am Werk eines anderen. Auf der Grundlage des Werkes Christi kann Gott Schuldige von ihrer Schuld befreien, Sünder, die eine sündige Natur haben, zu Gerechten und Heiligen erklären. Und dann ein drittes, was wir lernen am Opfer, das Noah darbrachte. Hier steht dieser Ausdruck, der im Zusammenhang mit den Opfern im 3. Mosebuch wiederholt steht. Der Herr roch den lieblichen Geruch, ein lieblicher Geruch, das hebräische Wort Reach Hanichoach. Und das heißt eigentlich ein Geruch, der Ruhe bringt. Noach, der Name Noach heißt Ruhe und das ist vom gleichen Wort gebildet wie der Eigenname des Noah. Es ist ein Geruch, der Gottes Herz zur Ruhe bringt. Das Werk Jesu Christi hat vollkommen Gottes Gerechtigkeit befriedigt und vollkommen Gottes Liebe genügt. Gottes Zorn über die Sünde ist in diesem Opfer zur Ruhe gekommen. Und Gottes Liebe zu den Menschen findet auf der Grundlage dieses Opfers seine vollkommene Befriedigung. Dann das dritte Opfer im 1. Mosebuch, das Opfer, das Abraham bringen sollte. Nun, dazwischen werden auch andere Opfer beschrieben, aber dieses hier zeigt uns jetzt etwas Weiteres. Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern. Das ist nun eine solche Begebenheit im Alten Testament, wo der Typus fast schon zur Wirklichkeit wird. Aber nur fast. Denn hier wird ein Sohn auf den Altar gelegt. Ein Mensch, ein Sohn. Und so ist Isaak hier ein Typus auf Christus, der Mensch wurde, der Sohn Gottes, der aber am Altar geopfert wurde. Isaak wurde ja dann geschont. Und wir lernen an der Opferung Isaaks jetzt, dass es ja einen Stellvertreter braucht. Zweitens muss er, das lernten wir am Opfer des Noah, einen Sündlosen. Und drittens an Isaak lernen wir, unser Stellvertreter muss ein Mensch sein. Es muss ein Mensch für die Schuld des Menschen einstehen. Ja, es muss ein Menschensohn ein Kind Adams für das schuldige Geschlecht Adams. Einstehen und der Stellvertreter werden. Hebräer 2, Verse 14 bis 16. Ja, Christus war ein Sohn Adams, darum heißt er ja der letzte Adam, aber er hatte nicht die sündige Natur Adams. Er hatte die Menschennatur Adams, aber nicht die Sünde Adams. Aber er war ein Nachfahre, ein Sohn Adams. Und Hebräer 2, Verse 14 bis 16 sagt uns, weil nun die Kinder, nun wird gesprochen von denen, die er durch sein Blut erlöste und zu Kindern Gottes machte, diese Kinder sind gemeint, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also Fleisch und Blut haben, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich für wahr nicht der Engel an. Kein Engel hat für Engel stellvertretend die Strafe getragen. Er ist Mensch geworden. Und hat als Mensch für schuldige Menschen gesühnt. Und das lernen wir an der Opferung Isaaks. Der Stellvertreter muss ein Mensch sein. Ich fasse zusammen. Wir brauchen einen Stellvertreter, der für uns stirbt. Das lernen wir am Opfer Abels. Dieser muss sündlos sein. Das lernen wir am Opfer Noahs. Und er muss ein Mensch sein wie wir, das lernen wir an der Opferung Isaaks. Und Jesus Christus, er allein ist all das. Er ist unser Stellvertreter. Er ist gerecht, sündlos und er ist ein Mensch. Er ist gerecht, 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist gerecht. Und er ist Mensch, 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus, Jesus. Der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Gut, mit diesem Blick zurück ins 1. Mosebuch und nach diesen jetzt einführenden und allgemein gültigen Grundsätzen wollen wir uns morgen dem Brandopfer zuwenden. Morgen früh also. 3. Mose, Kapitel 1.